Hallo Caro.
Hallo Juliane.
Na?
Na? Ist das jetzt mal ein anderer Anfang?
Alles neu macht der April.
Na, okay.
Ach ja. Ja, wo treffe ich dich denn heute an?
Auf einer schönen grünen Wiese. Nein, ich sitze zu Hause an meinem Esstisch.
Ja.
Also es ist nicht ganz
nicht so grün.
Nee, ist nicht so grün. Also, aber ich habe hier den besten Ausblick auf meine Jungpflanzen auf der Fensterbank.
Oh, das ist
auf
schön.
Auf dem Fensterfußboden, sagen wir es so.
Ja, aber bei dir, du hast ja auch wirklich grünen Rasen. Du hast bestimmt auch schon alle Maßnahmen für den Rasen vorgenommen, die man jetzt so machen muss, ne? So
ja, natürlich, und alles. Absolut.
Ja, du bist, klar. Du hast da wirklich den richtig grünen Rasendaumen.
Ja, ja.
Ich leider nicht, bei mir ist alles grün vor Moos.
Nee, das ist bei mir im Rasen nicht so, da achte ich schon drauf. Da bin ich wirklich, bin ich Freund der Monokultur im Rasen.
Ja, ja, das stimmt. Naja, aber es sieht toll aus und ich bin auch sehr, sehr neidisch. Aber wir wollen heute mal über etwas sprechen. Du hast gerade schon angesprochen, du guckst auf deine Jungpflanzen.
Ja.
Und ich glaube, alle von uns oder zumindest die jetzt so mit der Aussaat im Haus schon angefangen haben, haben vielleicht das Problem oder kennen das von damals oder vielleicht kommt das Problem auch noch.
Mhm.
Es geht heute um einen Schädling.
Ah ja, ach ja, ja.
Ja, kannst du dir vorstellen,
ja,
um wen es geht.
Trauermücken.
Mhm. Ja. Ich gucke auch gerade auf meine Jungpflanzen und ich habe die Lampe an, die Pflanzenlampe, das
ja.
Pflanzenlicht. Und das macht ja alles so lila,
mhm.
ne? Das sind ja rote und blaue so Lichtpunkte und das sind ja wichtige UV-Strahlen halt für unsere Pflanzen, die so ein bisschen intensiver sind, ne? Oder wie ist das eigentlich so ein bisschen? Doch, die sind so ein bisschen wie heißt das denn? So konzentrierter,
ja.
oder?
Mhm.
Als normales Sonnenlicht, weil das, was jetzt durch die Scheiben reinkommt, normalerweise tagsüber ist noch ein bisschen zu schwach.
Ja.
Und so haben wir eine kleine gute Unterstützung. Ja, und deswegen ist das Licht lila.
Mhm.
Und manchmal, wenn ich jetzt so gucke, schwirrt da eine kleine Trauermücke lang. Also bei mir sind sie aktiv.
Ach,
bei dir auch?
Nee. Gar nicht. Ich habe dieses Jahr wieder Glück.
Mm.
Ja.
Aber da können wir ja auch drüber sprechen, wie es kommt. Warum ich zum Beispiel welche habe, ich weiß auch ganz genau warum. Warum du keine hast und wenn ihr zu Hause jetzt welche habt, was man dagegen machen kann und was man vielleicht auch beim nächsten Mal, es geht ja jetzt immer noch weiter, man kann ja immer noch weiter neue Sachen aussehen im Haus.
Mm, genau.
Kann man natürlich auch vorbeugen.
Ja.
Naja, also legen wir erstmal los. Warum denkst du denn, dass du, oder sagen wir mal erstmal so, also wer keine Trauermücken kennt, das sind so kleine Fliegen, ne? So Eintagsfliegen würde ich sie jetzt mal nennen.
Ja, 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 so ganz, ganz klein, ne?
Ja, genau. Und die schwirren eigentlich dann so nach einer Zeit dann, wenn man so die Aussaat gestartet hat, fangen die auf einmal an, dann so um die kleinen Pflänzchen, wenn sie dann schon gekeimt sind, rumzuschwirren und sind immer in der Nähe von der Erde.
Man kennt die auch manchmal so aus Zimmerpflanzen, habe ich auch schon sehr oft gehört, dass es da so Probleme gibt mit Zimmerpflanzen.
Ah ja, ja, okay, stimmt. Weil nämlich genau, sie kommen nämlich durch die Erde.
Mhm.
Das ist halt das Ding. Und ich glaube, das ist das, was ich dieses Jahr falsch gemacht habe und was du wahrscheinlich dieses Jahr richtig gemacht hast. Also sag doch mal, wie hast du denn deine Erde behandelt, dass du keine Mücken hast?
Also ich backe die Erde immer vorher einmal, bevor ich die Aussaat starte. Damit
wirklich im Backofen?
Genau, im Backofen.
Okay.
So, ich weiß nicht, 20 Minuten oder so wahrscheinlich. Bei,
200 Grad.
Naja,
ich habe
bei über
das
100
Rezept
Grad
schon angeguckt.
Ja, bei über 100 Grad auf jeden Fall. Also weiß ich nicht, 200 ist
so
ein bisschen, dann habe ich Briketts hinterher. Nee, ich glaube so über 100 Grad. Genau, das mache ich. Und dann achte ich zum Beispiel darauf, dass ich von unten gieße. Also meine Pflanztöpfe stehen ja immer entweder in so einer Wanne oder halt auf irgendwie so einer Art Tablett. Und da gieße ich dann ausschließlich von unten, so dass sich halt auf der Oberfläche eigentlich überhaupt gar keine Feuchtigkeit bildet.
Das ist gut.
Denn die Trauermücken mögen das eigentlich total gerne, wenn sie dann merken, oh, das ist ja hier schön feucht, feuchtes Milieu, da will ich mich erstmal niederlassen.
Ja.
Und wenn die Erde von oben schon ja einfach auch trocken ist, dann haben die da nicht so die Möglichkeit, sich einzunisten.
Genau, da hast du schon so ein paar gute Punkte angesprochen. Also ja, erstmal die Qualität der Erde ist ganz wichtig. Und wenn man sich unsicher ist, dann, wie du schon sagst, einmal abbacken. Mhm. Oder, was heißt das, abbacken?
Ja, ich glaube, ja.
Ich mache es natürlich nicht. Obwohl, jetzt, wenn ich so überlege, ich habe ja hier auch so einen Ofen stehen, also einen Kamin. Vielleicht packe ich bei der nächsten Aussaat einfach mal so ein bisschen Erde einfach auf den Kamin mit einem leitenden Material dazwischen. Mhm. Also ich finde die Vorstellung einfach komisch, dass ich mir halt so Erde in den Backofen schiebe, wo ich da ja eigentlich sonst mein Essen reinpacke. Aber auf der anderen Seite wird es ja desinfiziert, ne?
Ja, also ja, und vor allem, also, ich habe da natürlich auch, also ich lege das ja nicht einfach so in den Ofen, sondern ich packe das auf Backpapier zum Beispiel.
Ich dachte, du machst da so einen Haufen.
Ja,
so
genau, ich lege einfach den Haufen da
mit der Schippe.
Nein.
Ja, okay. Nee, ich finde es trotzdem, ich kenne das, ich habe das bei Instagram und so auch schon überall gesehen, wie da die Leute da dieses Backblech rausholen und das dampft und so. Und danach geht's halt ab damit, ne, also nicht in den Garten, sondern halt in die Voranzuchtsplatte.
Ja.
Naja, also das ist schon mal wichtig, wenn ihr da draußen den Fehler gemacht habt, so wie ich, einfach irgendeine Blumenerde zu nehmen, die gerade noch so im Haus irgendwo rumschwirrte, dann ist natürlich das Risiko groß, weil in so minderwertiger Erde sind diese Larven einfach immer schon drin. Da kann man schon mal, also eigentlich, das kann man schon so unterschreiben. Deswegen hat man das oft auch in Zimmerpflanzen. Ne, wenn du da jetzt keine gute, teure Qualität kaufst, dann ja, passiert
ja, ich glaube gar nicht mal, dass das was mit unbedingt guter oder teurer Qualität zu tun hat, um ehrlich zu sein. Weil du kannst in jeder Erde diese Trauermücken haben. Das ja, ist okay. Auch halt die Frage, wie ist das zum Beispiel gelagert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Baumarkt gehe, dann sehe ich, dass da viele Erden einfach draußen gelagert sind.
Stimmt, in so einem Dauerregen.
Genau, ja. Das liegt halt im Dauerregen. Das ist immer mal wieder, wird das nass. Und da sind ruckzuck irgendwelche Viecher reingeflogen, sag ich mal. Oder auch im Gartencenter sehe ich das auch, dass das draußen liegt. Also ich glaube nicht mal wirklich, dass das unbedingt was mit minderwertiger Erde zu tun hat. Mhm. Weil das sind ja schon auch Lebewesen, die einfach hier bei uns, also die gibt's halt einfach hier bei uns so. Also
Ja, du hast recht, genau. Und ich hatte jetzt auch nochmal geschaut, besonders bei einem hohen Anteil von organischen Humusbestandteilen, da fühlen sich diese Larven auch wohl. Also deswegen, wenn man zum Beispiel, ich hatte ja auch mal ein Jahr immer komplett in meinem selbstgemachten Kompost angezogen, weil ich immer dachte, ich glaube nicht daran, dass so eine Jungpflanze ganz wenig Nährstoff braucht, sondern ich war immer der Meinung, die brauchen viel Nährstoffe. Mhm. Also hat auch gestimmt. Also letztendlich, die Pflanzen waren super. Mhm. Aber natürlich waren trotzdem diese Fliegen die ganze Zeit da. Und die, wenn du die dann auch noch befeuchtest, wie du auch schon gesagt hast, so von oben oder von unten, wenn das ganze Material dann feucht wird, dann fliegen die auch erstmal ein bisschen rum. Die fühlen sich dann aufgeschreckt und dann setzen sich wieder hin und sind dann eigentlich die ganze Zeit auf dieser feuchten Oberfläche unterwegs.
Mhm, ja.
Aber trotzdem, es kann natürlich auch sein, dass man alles richtig macht, so wie du jetzt, ne, alles abgebacken, alles richtig gemacht hat. Und dann kommen jetzt die ersten warmen Tage, du lüftest vielleicht, ne, oder du stellst vielleicht auch deine
Pflanzen
ne? mal raus, in die Sonne.
Das mache ich sehr gerne.
Ein bisschen abhärten, ich weiß, du vergisst sie auch manchmal draußen. Und dann kann es trotzdem passieren, dass durch den Wind, ne, vom Garten trotzdem diese Larven auf deine Aussaat transportiert wird. Also so richtig schützen, würde ich jetzt sagen, kann man sich eigentlich nicht. Man kann eigentlich nur Maßnahmen dann für die Bekämpfung vornehmen, wenn es dann so weit
ist. Ja, genau. Also ich meine, das wäre ja auch, wir leben ja hier nicht in so einer abgeschirteten Kuppel, wo nichts mehr irgendwie ist, sondern ne, man geht raus. Wie du schon sagst, das steht jetzt zum Beispiel hier auch bei mir am Fenster. Wenn ich lüfte, dadurch alleine können ja auch irgendwelche Tiere, Fliegen, Trauermücken, was auch immer, hier ins Haus kommen. Ne?
Ja, absolut. Aber Wir gucken jetzt erst noch mal, was die Trauermücke eigentlich ist. Mhm. Also, oder was noch so ein paar. Ich habe eigentlich jetzt schon das unnütze Wissen, aber ich habe nachher noch ein anderes.
Okay.
Oder wir können es auch vorziehen. Wir werden mal sehen, wie wir nachher drauf sind.
Okay.
Ob wir noch Lust nach diesem schwierigen Thema hier noch Lust auf ein unnützes Wissen haben. Aber es gibt in Europa mehr als 600 Arten von Trauermücken.
Ja, krass, siehst du?
Krass, oder? Mhm. Wusstest du das?
Nee.
Dass es so viele sind. Mhm. Also ich fand das auch crazy. Und die sind sogar mit den Stechmücken verwandt.
Ey.
Aber sie können selber nicht stechen.
Oh, zum Glück.
Aber das ist interessant. Ne?
Ja, total.
Und ich meine, so wie bei mir, ist ja eh so, ich habe ja meinen Kompost auch hinten im Wald. Und die Trauermücken, also diese mehr als 600 Arten, die wohnen halt gerne in Wäldern oder Mooren.
Ja.
Oder ne, natürlich in der freien Natur irgendwo, wo es so schöne Gärten gibt mit ein bisschen Feuchtigkeit. Da geht's denen richtig gut.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die auch in so einem Waldboden, in so Moos, wo es dann vielleicht auch so ein bisschen feuchter drin ist, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die da gern drin leben.
Ja, das geht denen da richtig gut. Mhm. Und natürlich, wenn es dann auch ein bisschen wärmer wird.
Ja.
Und so ein Weibchen, was denkst du denn, wie viele Eier so ein Weibchen legen kann? Wenn dir mal vorstellst, du hast hier deine Aussaat und sagen wir mal nur eine kleine Mücke, die gerade ihre Eier irgendwo ablegen will,
oh nee,
die kommt dann da
bestimmt
rein.
Bestimmt sowas wie 2000 oder so, so eine richtig hohe Zahl.
Das muss ich festlegen.
Dann sage ich 2500.
Nee, 200 nur.
Aha, okay.
Aber sie kann 200 Eier legen,
krass.
Aber trotzdem auch viel, ne,
ja.
Wenn du dir das vorstellst. Reicht ja eigentlich nur ein Ei pro Pflanze.
Ja.
Und man hat ja wahrscheinlich keine 200. Naja. Und dann später ist es halt so, diese Eier werden zuerst in die Erde gelegt.
Mhm.
Ne? Und da aus den Eiern schlüpfen dann so wurmartige, 5 bis 7 Millimeter lange weiße Larven.
Ja, und die Larven sind ja eigentlich das Problem, ne? Weil die ernähren sich halt
genau.
Von den Wurzelfasern von der Pflanze, ne?
Ja, und wäre jetzt die Erde zum Beispiel trocken, so wie, sagen wir mal jetzt im Herbst oder so, oder sagen wir auch im Sommer, ne? Wenn du so draußen, die auch in der freien Natur bist und die Erde dann einfach wirklich zu trocken wird, dann sterben die Larven halt auch super schnell ab und werden halt dann auch wieder zersetzt. Also ne, die Trockenheit ist wirklich so ein Nummer-1-Killer für diese Fliegen.
Ja, okay.
Oder für die Larven, genau. Ja, aber wenn die dann überleben weiterhin in einer feuchten Umgebung, dann dauert das etwa 13 Tage, bis die sich verpuppen und dann 5 bis 6 Tage später danach schlüpfen sie dann und werden neue Trauermücken.
Ja, und können
also
im Prinzip wieder mal eine neue Trauermücke legen.
Genau. Also gute 2 bis 3 Wochen hast du dann immer, also ja, dann eigentlich so 21 Tage von Geburt, sagen wir mal, aus dem Ei, bis sie selber dann
Ja, das exponentiert sich natürlich richtig hoch, wenn man da nichts gegen macht.
Ja, und wenn du dir auch vorstellst, du hast halt schon Fliegen oder Larven dann drin in verschiedenen Stadien, dann ist das ja wie eigentlich bei uns mit der versetzten Ernte. Du hast die eigentlich ständig in verschiedenen Stadien, es werden immer mehr.
Ja.
Ja, das ist natürlich nicht so toll.
Nee, stimmt.
Ja, genau, du hast ja auch gerade schon angesprochen, die Larven, die fressen halt dann unten an den,
an den Wurzeln.
Wurzeln.
Ja.
Mhm. Genau. Und halt, wenn du dann zum Beispiel so kleine Keimlinge hast, dann sieht man das auch so, dass halt, wenn das Saatgut keimt, dann hat man da dann schon nachgewiesenermaßen so kleine Bissspuren und so. Also wenn es zu feucht gehalten wird, dann kann es sogar sein, dass halt richtig das Saatgut so richtig angegriffen wird und die Pflanze sich gar nicht entwickeln kann.
Okay, wow.
Ja, das ist halt dann, aber das ist eher das Problem, wenn die Erde halt schon wirklich lange feucht war.
Mhm.
Und also ich mache es schon auch immer so, dass ich die Erde eigentlich immer trocken habe. Und dann auch erst feucht mache. Deswegen sind Kokospellets und so dann ja meistens so beliebt für die Anzucht, weil die sind halt erst trocken gewesen. Ne? Da hast du, falls da Larven drin sein sollten,
was
ja eigentlich nicht der Fall ist,
ne? Genau,
sind die halt tot. Und wenn du dann startest mit Wasser, dann ist das auch, sagen wir mal, worst case der erste Tag, wo dann eine Larve dann auch erst sich entwickeln könnte.
Mhm.
Und das ist dann ja mit 21 Tagen ja langsamer, als sich so ein Aussaatkorn entwickeln würde. Ne?
Ja.
Das dauert ja meistens eine Woche
ja,
oder so.
Ja, stimmt.
Genau, aber du hattest auch schon mal, also ne, wir kennen jetzt das ganze Leben von dieser Trauermücke, den ganzen Zyklus einmal durchgegangen, aber ich wollte dich auch mal fragen, weil du hast schon mehrere verschiedene Arten der Bekämpfung vorgenommen.
Ja, weil ich hatte besonders ja auf jeden Fall auch in den Jahren davor immer wieder mal einen Befall.
Ja, auch so richtig doll,
ja,
ne?
Ja.
Und erzähl doch mal, welche Methoden würdest du denn jetzt empfehlen? Oder vielleicht erzählst du erstmal, was du alles ausprobiert hast und dann, was so dein Winner davon ist und vielleicht auch was so für jeden anwendbar ist.
Ja, also es gibt ja diese Gelbtafeln. Man denkt ja immer, dass das sozusagen das Mittel der Wahl ist gegen so eine Trauermücke. Die sind aber eigentlich da, um die zu erkennen, ne? Also, dass man überhaupt erstmal weiß, mit welchem Schädling habe ich es zu tun. Aber ich finde, der gute Vorteil ist tatsächlich halt auch, dass die dann natürlich da dranbleiben und eben nicht noch mehr rumschwirren können. Also das ist das eine, diese Gelbtafeln.
Das sind, wer das jetzt nicht kennt, das sind so gelbe Plastiktafeln und da ist halt so von beiden Seiten
Kleber,
so recht starker Kleber dran. Genau.
Genau.
Ja. Und die gelbe Farbe zieht halt ja immer Insekten an. Und dann bleiben die da halt echt recht schnell kleben. Also ich habe bei mir auch eine Gelbtafel drin, die war innerhalb von kürzester Zeit relativ voll.
Okay, das ist kein gutes Zeichen.
Nee.
Genau. Und also das war so eine Sache. Und das, finde ich, ist auch was man auf jeden Fall präventiv machen kann. Ne? Also selbst wenn man denkt, okay, ich habe jetzt überhaupt gar keine Trauermücken, schadet das nicht, die irgendwie dahinzustellen und dann mit Glück die eine, die vielleicht doch irgendwie rumfliegt, dann doch zu erwischen. Genau, und ansonsten, wenn man jetzt einen wirklich sehr krassen Befall hat, dann kann man zum Beispiel auch mit Nematoden gießen. Nematoden sind so eine Fadenwürmer und die wiederum ernähren sich dann von den Larven.
Ja, die fressen so richtig.
Genau,
ja,
die fressen die.
Ja.
Und das war jetzt aber zum Beispiel, da habe ich keine Erfahrung mit, das habe ich nicht gemacht, weil als ich diesen sehr krassen Befall hatte, war einfach noch sehr viel Zeit und ich habe dann die gesamte Aussaat einmal vernichtet und nochmal komplett neu angefangen.
Das ist auch krass, ja.
Genau. Und
will aber wahrscheinlich auch nicht jeder Gärtner.
Nee, das stimmt. Aber man muss natürlich auch überlegen, ist es das jetzt dann irgendwie wert, ne? Weil ich meine, du bezahlst natürlich irgendwie auch Geld dafür, dass du diese Nematoden dann da dir kaufst und hast natürlich keine Garantie dafür, dass deine Jungpflanzen das noch schaffen. Und deswegen hatte ich dann gesagt, ich habe noch so viel Körner und Samen und Saatgut irgendwie da. Das rechtfertigt sich jetzt nicht nochmal, wenn ich das investiere in noch so eine in diese Nematoden.
Also, genau, ja. Oder andere.
Genau, und vor allem mit den Nematoden ist es auch so, ich finde, man verschiebt halt so ein bisschen das Problem, weil die sind natürlich dann in der Erde drin. Und wenn man sie dann eben ins Beet pflanzt, die Pflanzen, dann verteilen sich die Nematoden dann sozusagen ja im Beet und in der kompletten Erde. Und die wiederum können halt auch zu Schädlingen natürlich werden dann, ne? Ja. Also das heißt, sie können halt beispielsweise an Wurzelgemüse rangehen und da dran knabbern und sowas alles.
Ja.
Und
genau, dafür braucht man dann wieder Ringel.
Genau. So.
Und dann hat man wieder so einen Teufelskreis.
Genau, das ist halt
man
so.
Pflanzt man.
Genau,
ja.
Man holt halt einen Nützling und bekämpft dann irgendwie den nächsten Nützling. So.
Ja.
Also deswegen war das halt so, dass ich dachte, nee, ich mach das nicht. Aber gerade wenn man jetzt irgendwie vielleicht schon wirklich vorangeschritten ist mit der Anzucht und große Pflanzen hat, dann kann sich das natürlich durchaus lohnen, dass man das macht.
Denke ich auch. Auch bei Zimmerpflanzen.
Genau, auch bei Zimmerpflanzen. Und ansonsten etwas, was ich auch noch empfehlen kann, was eigentlich auch eine relativ simple Methode ist, ist, die Pflanzen nochmal umzutopfen. Und aber dann auch wirklich großzügig die Erde abmachen und gucken, dass man halt beispielsweise die Wurzeln halt richtig freilegt und dann nochmal komplett neu einpflanzt.
Genau, und zum Beispiel so abgebackene Erde, wie wir es schon gelernt haben.
Genau.
Sehr schön. Und dann eine Sache, die auch immer helfen soll, das ist ja eine meiner Lieblingsmethoden, ist ja Neemöl.
Ja.
Oder Neemöl. Soll auch helfen, dass man das dann verdünnt natürlich in Wasser einfach zum Gießwasser dazu gibt. Und das soll auch helfen, aber man darf halt nicht vergessen, dass so Neemöl ist ja auch immer so eine Art von Dünger. Und ich wäre immer recht vorsichtig, jetzt am Anfang schon so Jungpflanzen zu düngen.
Ja.
Also ja, ich muss auch sagen, diesmal, also ne, ich hatte das vorhin gesagt mit den Gelbtafeln, also so voll ist das nicht. Da sind jetzt kleben, weiß ich nicht, 10 Stück oder so dran.
Ja, das ist doch gut.
Ja, also es ist jetzt nicht komplett schwarz. das wäre schon krass. Aber den Pflanzen an sich, ich muss sagen, die sehen auch gut aus. Also sie entwickeln sich, sie wachsen weiter, es kommen immer mehr Blattpaare und so. Und da denke ich mir, okay, ich habe vielleicht die Trauermücken, aber vielleicht ist es gerade eine gute Koexistenz zwischen den kleinen Jungpflanzen und den Trauermücken. Aber kann natürlich auch sein, dass halt, dass ich so Opferpflanzen habe, ne, die dann wahrscheinlich schon den Trauermücken, die haben sie schon, das sind die zum Opfer gefallen, sodass sie da ja gar nicht erst keimen konnten. Ja. Das ist natürlich ja auch vorgekommen.
Ja.
Ja, sehr gut. Ich überlege gerade noch, es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar Bakterien. Hast du das auch mal gehört?
Nee, noch gar nicht.
Es gibt so spezielle
Sinn.
Ja, so Bakterien, die kann man in Substraten kaufen und die geben dann ein Gift ab und das Gift geht dann in die Larven rein. Ja, und dann sterben die natürlich auch. Also das würde ich auch eher wirklich nur für Zimmerpflanzen empfehlen. Mhm. Also ich würde das jetzt auch, ne, das ist jetzt nichts, was du an Sachen, also an Pflanzen rangeben willst, von denen du später die Früchte essen willst. Ja. Ich glaube, das ist nicht so gut.
Nee, das stimmt.
Ja, nee, und damit haben wir eigentlich so die größten Bekämpfungsmöglichkeiten besprochen.
Ja, cool.
Ja, und es gibt aber natürlich auch ich kann es nicht Vorteil nennen, aber es gibt ja immer einen Grund, warum es diese Trauermücken gibt. Ne? Das sind ja auf der anderen Seite Nützlinge, denn andere Insekten wie Spinnen und Frösche und so weiter, die ernähren sich halt von denen. Also das darf man halt immer nicht vergessen. Ne? Wir haben ja gesagt, das sind eigentlich Tiere, die auch in der freien Wildbahn unterwegs sind, in so feuchteren Wäldern, dann ist natürlich klar, dass die dann wieder als Nahrungsquelle für größere Insekten
dann auch.
Ja, vor allem,
warst du nicht, dass die mir auch erzählt hat, dass die eigentlich auch total nützlich sind, weil sie beispielsweise im Waldboden das feuchte Laub zersetzen. Also
genau,
sie
das
sorgen
auch.
Halt eigentlich genau für diesen Kreislauf, der in so einem Wald stattfindet.
Ja,
ne?
Zusätzlich, genau. Mhm. Ja, deswegen ist auch diese Komposterde meistens auch von denen befallen, weil die da noch schön drin rumfressen können.
Ja,
aber ich würde sagen, ich überlege gerade, fehlt noch was zu dem Thema Trauermücken eigentlich?
Ja, wir haben da gut irgendwie aufgeklärt, was man so machen kann.
Ja, also wir sind jedes Mal auch, ne, und wir gärtnern ja jetzt auch schon seit Jahren, sind natürlich nicht davor gefeit. Also ich habe sie immer wieder, man kann es probieren, man kann auch irgendwie versuchen, es gibt ja diese Möglichkeiten, Streichhölzer irgendwie in die Erde zu stecken, auszuräuchern.
Ja.
Was hatte ich noch irgendwie gesehen? Also ja, es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Hier Natron, Zimt habe ich auch gelesen. Weiß ich nicht, ne, ob das jetzt alles so hilft. Ich glaube, man sollte einfach weiterhin seine Aussaat beobachten, die Jungpflanzen, ne, wenn die jetzt wirklich dann ganz mickrig dann irgendwie wachsen oder man auch sieht, das geht gar nicht weiter, dann ist wahrscheinlich wirklich der Wurzelbereich befallen. Und wie du schon sagst, vielleicht kann man die dann ja auch mal so vorsichtig abspülen, sich genau die Wurzeln mal angucken, wenn die noch einen guten Eindruck machen, dann nochmal ab in die Erde und zum Beispiel
in
bei Tomaten.
Erde,
ich würde auch sagen, bei Tomaten zum Beispiel, wenn die schon ein zweites Blattpaar haben, dann egal wie die Wurzeln aussehen, umtopfen hilft immer, weil die sind so schnell, bilden die neue Wurzeln an dem alten Stamm.
Mhm.
Genau. Da würde ich immer sagen, da ist die Chance immer noch groß, dass man auch aus solchen befallenen Pflanzen immer noch weiter eine gesunde Pflanze entwickeln kann.
Ja, das stimmt.
Ja. Ach ja, und es gibt auch noch fleischfressende Pflanzen, habe ich gesehen, die, die sich spezialisiert haben. Ach, du hattest auch so eine?
Ja, ich hatte auch mal eine, aber ich habe vergessen, die zu gießen und dann war die irgendwie, weil es sollte dann ja alles trocken stehen und dadurch stand die auch sehr trocken und das fand die irgendwie nicht so gut.
Okay, ist ja so wie bei mir. Also, ne? Bei mir wäre sie auch gestorben, weil ich nicht gieße.
Ja.
Yes. Dann haben wir eigentlich nur noch unser unnützes Wissen.
Ah, ja.
Oder reicht dir das an unnützem Wissen, was wir heute schon gelernt haben?
Nee, also ja, das entscheidest du. Ich fand das natürlich sehr nützlich und nicht unnützlich. Und ich mag natürlich das unnütze Wissen, solange es keine Bauernregel ist.
Ich dachte, weil wir schon so viel Wissen in der Folge haben, kommt jetzt eine Bauernregel.
Okay, dann schieß los.
Also wirklich
los.
Im Ernst.
Ja, dann schieß los.
Okay, Ich habe eine schöne,
ja.
Eine positive.
Oh.
Je eher im April der Schlehdorn blüht, je früher der Bauer zur Ernte zieht. Schlehdorn ist, glaube ich, wie so ein wie ein Schlehe oder
ja,
Weißdorn.
Schlehe,
ne?
Ja, meine Schlehe blüht genau. Schon.
Ja, und ist sie relativ früh diesmal. Ja, die hat bei dir echt früh losgelegt,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Ja, guck mal, das bedeutet dann, dass du als Bauer vielleicht auch früh ernten kannst.
Ja, okay, also alle Jungpflanzen erstmal direkt raus.
Ja, alles kannst jetzt schon mit Kürbis alles anfangen, ne? Bereite alles vor.
Ja, cool.
Top.
Finde ich, klingt gut.
Ich fand auch, das war jetzt eine harmlose Bauernregel.
Ja,
eine für
also
dich.
Wenn das jetzt echt, wenn das so kommt, dann freue ich mich natürlich.
Sehr gut, ich mich auch. Guti,
ja.
Dann sind wir durch mit dem Thema. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alle wichtigen Infos findet man wie immer in unseren Shownotes oder natürlich bei uns auf Instagram. Und dann würde ich sagen, nächste Woche hast du dann mal wieder ein Thema
vorbereitet. Nächste Woche bin ich dran, genau. Soll ich verraten, worum es geht? Nö, das machen wir nächste Woche,
gerne.
Oder?
Also wenn du das schon weißt, dann gern.
Wir sprechen in der nächsten Woche über Kübelgärten, also so Terrassengärten,
oh.
Kübelgärten, Hochbeetgärten, irgendwie so, genau, Dinge, die man machen kann, wenn man keinen großen eigenen Garten hat.
Sehr schön. Ja, das ist ja vielleicht auch so für so Laubenbesitzer.
Ja, genau.
Oder
auch wenn
genau,
man eine Terrasse hat, ne, um den eigenen Garten vielleicht so ein bisschen zu erweitern.
Spannend. Und ich muss auch sagen, eigentlich hat jeder Gärtner eigentlich auch immer irgendwo einen Kübel. Ne?
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass man einen Garten, also wenn du einen großen Garten hast, heißt ja nicht, du hast keinen Kübel.
Ja.
Deswegen freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt und hoffe wieder auf viele nützliche Tipps.
Gucken wir mal.
Okay, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.